Hören Sie, was Souveränität bewirkt. Souveränitätsexperte Theo Bergauer im Gespräch mit seinen Gästen. Unternehmer, erfolgreiche Sportler, Persönlichkeiten der Gesellschaft. In diesem Podcast gehen Sie zusammen mit Ihnen auf eine Tour, von der Sie souverän wiederkommen werden. Einfach bergisch gut.
Ich liebe die Berge, ich liebe die Menschen und ich liebe den Motorsport. Und nicht umsonst ist unser Jahresmotto in 2025 die Leadership Rallye. Heute im Fokus ist das Thema Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und ressourcenschonende Führung. So wie im Rennsport, nicht Vollgas, sondern Weitblick. Nicht Sprint, sondern über einzelne Etappen und am Ende als Gewinner durchs Ziel zu gehen. Wie gelingt es dir denn als Leader, als Führungskraft vorausschauend, deine Energie wirksam und schonend einzusetzen, sodass du langfristig gesund und relevant bleibst? Das sind spannende Fragen, die ich unserem Gesprächspartner stellen werde. Hier ist er und ich freue mich auf ihn. Herzlich willkommen, lieber Dr. Josef Scheiber.
So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich auf dem Weg zum Podcast von Theo Bergauer. Der hat ja immer sehr spannende Einblicke in die Rallye-Welt. Und das bin ich mal interessiert, wie wir das jetzt alles im Gespräch zusammenbringen können mit meinen Aktivitäten im Bereich biomedizinische Datenanalyse und Langlebigkeit. Und bin mir sicher, so wie ich den Theo ja schon seit vielen Jahren jetzt kenne, dass wir da jetzt einen sehr spannenden Austausch haben werden, aber was da genau daraus kommen wird, keine Ahnung, aber ich freue mich schon sehr drauf.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wenn Sie uns sehen und herzlich willkommen natürlich alle, die uns auf dem Ohr hören zu unserem Podcast. Heute geht es um das Thema Langlebigkeit und ressourcenschonende Führung. Ich freue mich, dass ich jemanden dabei habe heute als meinen Gast. Herzlich willkommen, lieber Josef.
Hallo lieber Theo, freut mich sehr, dass wir sprechen können. Das ist ja ein sehr spannendes Thema.
Ja, und ein Herzensthema von dir, weil ich glaube, aus Herzensthema raus hast du auch gegründet 2013 dein eigenes Unternehmen. Erzähl mal, wie es dazu kam, dass du gegründet hast, weg aus dem sicheren Hafen eines großen Unternehmens in einer großen Region und jetzt zu uns in die Heimat gekommen bist.
Ja, das war einfach, also ich habe ja einige Jahre in großen Pharmafirmen gearbeitet und da halt festgestellt, irgendwie so diese eher amtsbezogenen Strukturen ist jetzt nicht das, was mir persönlich am besten gefällt. Mhm. Ist natürlich, das Leben da drin ist gut, keine Frage, ja. Aber ich habe selber eben immer das Thema gehabt, ich will einfach näher dran sein und im Prinzip steht man da natürlich auch mehr in der Verantwortung, kriegt die Höhen und Tiefen deutlich mehr ab, mhm. Aber das ist was ich halt auch brauche und mir Spaß macht. Mhm. Und dann hat halt damals das vom Umfeld her an alles gepasst und dann eben die Empfehlung damals mit dem Gründerzentrum Waldsassen bekommen und dann eben dort als erstes hingegangen. Und das war definitiv auch die richtige Entscheidung, weil einfach so von den Netzwerken hier bei uns in der nördlichen Oberpfalz, mhm. da kommt man sehr gut an verschiedene Sachen ran und die Unterstützung ist gut.
Mhm, das und,
ja, also...
Also die beste Startvoraussetzung wie bei unserer Rallye. Ich habe gerade ein Wort gehört bei dir, Verantwortung. Und wenn ich mir eure Leitsätze anschaue, dann ist ja ein Thema Verantwortung gegenüber der Umwelt, Verantwortung gegenüber den Menschen und Verantwortung gegenüber den Ressourcen. Wie lebst du das? Wie lebst du das und wie lebt es dein Team?
Also da muss man im Prinzip, wenn man jetzt ein bisschen weiter ausholt an der Stelle, wir kommen ja ursprünglich aus der biomedizinischen Forschung, um die individuelle Biologie zu verstehen, wie zum Beispiel, wenn jetzt dann ein Krankheitsbild entsteht, wo gibt es entsprechende Ansatzpunkte? Und dieses Verstehen ist ja im Prinzip auch dieses Thema. Erst einmal dort, wenn ich was verstehe, kann ich dann auch Verantwortung übernehmen, um was dagegen zu tun. Und eben gerade zum Thema Gesundheit ist ja der Einfluss von den Umweltfaktoren und so ganz entscheidend. Darum ist es eben, das alles zusammenzubringen, eine komplizierte Herausforderung. Aber wenn man eben sagt, zu sagen, Wir sind einerseits tief in der Forschung drin, um zu verstehen und dieses Thema, das dann eben auch mehr Richtung Prävention zu bringen. Also nicht, also der ursprüngliche Plan war ja, das rein für personalisierte Medizin bei Erkrankten anzuwenden. Es zeigt sich aber eben über die Jahre eben, dass man viele dieser Methoden schon sehr viel früher zum Einsatz bringen kann und das auch machen sollte. Weil warum, wenn ich früher verstehen kann, dass ein Krankheitsbild entsteht, dann kann ich ja auch früher was dagegen tun und damit dann auch Verantwortung übernehmen. Und da, Stichwort Epigenetik, sind halt dann auch die Umweltfaktoren und so spannend, dass man eben schaut, dass man das damit reinbringt, ja.
Ja, als ich mir Gedanken habe, wen könnte ich denn einladen, kennst du ja mein Motto, die Leadership-Rallye, und hinten siehst du ja oder seht ihr
Ja.
mein Overall noch, als ich Mechaniker bei Audi war. Und da hat man natürlich wenig Daten gehabt, was wir hatten, um präventiv mal zu schauen, wie ist denn die Langlebigkeit, welche Bauteile, welche Komponenten könnten denn irgendwo beim nächsten Service ausgetauscht werden, um einfach die Ressourcen zu schonen und uns sicher führend noch ins Ziel zu kommen. Hilft dir da die Datengetriebenheit und das momentan KI und all die Themen, die ja kommen, dass dieses Daten verfügbar sein auch eine große Rolle spielt in der Entwicklung, präventiv was zu machen?
Ja, natürlich, weil man kann sehr viel genauer hinschauen, wo denn sich Veränderungen ergeben. Aber man darf sich da eben nicht verrückt machen, weil jeder Mensch ist ja individuell anders. Und das ist vielleicht auch der Vergleich, wenn du sagst von der Rallye, die Autos sind ja grundsätzlich auch erst einmal identisch, wenn sie vom gleichen Hersteller kommen, sodass man gewisse Einflussfaktoren halt versteht und so pragmatisch dann schauen muss, welches Teil fällt vielleicht als erstes aus oder sowas. Und im Endeffekt geht es darum, diesen Pragmatismus auf ein deutlich komplexer, ich will jetzt nicht sagen, dass ein Auto nicht komplex ist, aber ein Mensch und der menschliche Organismus ist ein deutlich komplexeres System. Und aber genau diese Ideen zu sagen, auf welche Sachen muss ich hören? Und im Endeffekt ist ja Diagnostik nichts anderes wie, ich höre auf gewisse Faktoren, um zu schauen, was tut sich da, um dann zu verstehen, und es kommt dann aus den breiten Datenmengen, zu verstehen, wann tut sich was, wo ich was tun muss, um einen Ausfall zu finden, also um einen Motorschaden oder Reifenschaden am Menschen zu verhindern.
Ja, und du hast vorhin gesagt, die Umwelteinflüsse, die sind natürlich im Rallye-Sport gigantisch, nicht wie auf der Rundstrecke, wo man halt abgesichert alles hat. Bei uns hängt das Wetter ab, hängt die Straßenbeschaffenheit, wir haben Schotter, wir haben Felsenanteile, wenn man Akropolis denkt, wo spitze Steine sind, wir haben Staub, wir haben Hitze, Safari-Rallye. Also auch das sind ja Umweltbelastungen. Hast du konkret ein Beispiel, wie sowas ausschaut, wo ihr präventiv schon eingreifen könnt?
Also, jetzt nehmen wir mal Umweltbelastungen als Einstiegspunkt. Die Umwelt beeinflusst ja zum Beispiel den individuellen Stresslevel relativ stark. Und jeder Mensch reagiert unterschiedlich darauf. Also von deinem individuellen genetischen Bauplan her ist jeder unterschiedlich stressresistent. Das kann man sich anschauen, um da mal zu verstehen, wie ist denn im Prinzip wieder Konstruktionsplan beim Auto? Und dann aber auch auf andere Faktoren zu schauen. Zum Beispiel, jemand hat privat größere Krise oder ähnliches, kann man dann eben auf Hormonlevel, so Stresslevel und so auch ziemlich detailliert auf Hormonlevel messen und im Prinzip so einen aktuellen
Wir
Zustand.
machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps.
Raus aus dem Tal, raus aus dem Tal. Der Stress wächst dir über den Kopf, damit du stressfrei bist und relaxter an die Dinge gibst, gebe ich dir mal folgende drei Tipps. Erster Tipp ist, Weichen rechtzeitig stellen. Stelle deine Weichen, denn du bist nicht immer die Feuerwehr. Wie kann das gehen? Nicht nur deine To-Dos zu planen, sondern auch die Checkouts. Wo hast du wirklich Zeit, Muße, mal eine Auszeit zu genießen? Das kann auch sein, wie hier, mal ein paar Meter spazieren gehen, frische Luft raus aus dem Büro. Zweiter Punkt ist Mikropausen nutzen. Klein, aber wirksam. Eine Atemübung zwischen einem und dem anderen Meeting. Mal abschalten, mal das Gedanken leer machen. 8 Minuten Mittagsschlaf, warum nicht? Diese Mikropausen, baue sie dir ein. Und drittens ein Ampelsystem. bei dir eine Ampel. Rot, überbelastet, orange oder gelb. Ja, es geht so, und grün, ich bin im Flow. Und das Ganze kannst du auch duplizieren oder skalieren mit deinem Team. Macht es transparent, unter welcher Belastung ihr momentan seid und wie hoch der Belastungslevel ist. Dann können wir darüber reden, dann können wir darauf reagieren und du wirst sehen, es wird bergisch gut.
Art Temperaturzustand oder so zu bekommen, wo jemand steht. Also wenn man jetzt sagt, vom Auto, da hast du Temperaturmesser, dass die Motortemperatur nicht zu hoch geht oder so. Und Ähnliches kannst du theoretisch eben auch mit dem Menschen machen, zu sagen, es gibt ja viele diese Variables, habe ich jetzt auch dran, ja. Sagen, wo ist jetzt zum Beispiel Puls und so weiter, ist eine Sache, aber das andere ist dann natürlich auch, was langfristig auf molekularer Ebene passiert. Und wenn ich jetzt dem System aus der Umwelt quasi ständig den falschen Sprit gebe, geht irgendwas schief irgendwann.
Ja, und auch individuell. Ich weiß ja, personisierte Ernährung, auch das auf die Personen bezogen, ist ja genau das Thema auch, wo du ansetzt. Auf das Individuum macht es natürlich komplex, weil natürlich die Umwelteinflüsse und die Personen unterschiedlich sind. Aber da bist du auch schon einen großen Schritt voraus.
Genau, da hat sich ja in der molekularbiologischen Forschung in den letzten 20 Jahren vermutlich mehr getan als in den 1000 Jahren davor. Also das Verständnis, dass man überhaupt solche Sachen messen kann und eben nicht der Blutbild aus 5 verschiedenen Parametern, sondern wir sind zum Beispiel in der größten deutschen Studie für personalisierte Depressionsbehandlung drinnen. Da haben wir bis zu 100.000 Parameter pro Patient. Und da kann man natürlich ganz andere Einblicke bekommen, als wie wenn man nur diese Standardsachen misst. Das ist halt im Endeffekt, wenn du ein Auto wartest bei der Rallye, kennst du ja auch nicht nur, wie viel Sprit ist im Tank und wie viel Luft in die Reifen, sondern auch sehr viel mehr Details. Und im Prinzip geht es ja darum, diese Details für den menschlichen Organismus zu kennen, mit allen Unterschieden, die es eben gibt auf verschiedenen Ebenen.
Wie schafft ihr das, dass das verständlich wird? Das klingt ja alles hochkompliziert und vielleicht auch sogar beängstigend, in das Leben des Menschen einzugreifen. Wie schaffst du da Vertrauen, dass das auch ausgenutzt wird? Da sind wir bei dem Thema Vertrauen.
Ja, das ist eine ganz zentrale Herausforderung. Und gerade in Deutschland ist ja dieses Thema individuelle Daten auch sehr zentral. Habe ich sicherlich keine perfekte Antwort darauf. Aber du hattest ja vorher jetzt auch schon das Thema KI erwähnt. Und man sagt, ich bin ein Fan davon, lieber die Chancen zu sehen und nicht immer nur auf die möglichen Schwierigkeiten zu schauen. Und da kann nämlich dann komplexe Algorithmen, die gibt es in der Form schon sehr lange, nur wir hatten nie diese Datenmengen zur Verfügung, um die damit zu trainieren. Und jetzt können wir halt wirklich auf individueller Ebene sehr gute Daten erheben, sowohl verschiedene Messwerte von Variables und so weiter, aber eben auch aus Blut oder anderen Körperflüssigkeiten. Da geht es dann auch so Punkte wie das Mikrobiom, also unsere verschiedenen Bakterien, die in uns leben. Jeder Mensch hat mehr Bakterien in sich als eigene Zellen. Und das ist ja im Prinzip ja jetzt Richtung Rallye auch wieder so das Thema, wer ist denn der Co-Pilot in der ganzen Sache drinnen?
Und Bakterien.
Ja, und das ist ja auch diese Co-Piloten, also mit dem Mikrobiom oder so, ist ja auch jemand, den man beeinflussen und austauschen kann im Zweifel. Jetzt ein bisschen simplifiziert formuliert. Und das sind halt so Faktoren, man kann, und das Verständnis wird immer besser, und das kann jetzt keine einzelne Person lösen. Aber da wird in der Forschung aktuell so viel gemacht und ein so immer tiefer gehenderes Verständnis erzeugt. Man sieht es ja auch, wie sich zum Beispiel die menschliche Lebenserwartung die letzten Jahre entwickelt hat oder die Überlebensdauer bei gewissen Erkrankungen. Da gibt es ja sehr, sehr positive Entwicklungen in den letzten Jahren, die ja unter anderem dadurch getrieben sind, weil eben da weltweit extrem viel passiert.
Ja, Gott sei Dank. Ja. Ich hatte letzte Woche auf dem Vortrag, da heißt es Leistungskultur wiederfinden. Wir brauchen wieder Leistung. Und ich denke gerade an das Thema Leistung als Team. Du hast ja auch eine Mannschaft von bis zu 30 Mitarbeitern. Du bist der CEO und hast die natürlich zu führen. Kannst du denn zum Beispiel den Stresslevel deiner Mitarbeiter testen lassen, das offen kommunizieren, sodass ihr gegenseitig Rücksicht nehmt? Oder wäre das ein Schritt, das natürlich sehr, sehr viel persönlichen Eingriff fordert und natürlich auch das Zugeständnis aller Teilnehmenden in diesem Team, dass sie es okay geben?
Also das ist, wenn man es auf Team bezogen, also das Team ist im Moment ein ganzes Stück kleiner, weil man jetzt nach Pandemie rückbauen musste, aber es ist natürlich schon so, wir haben das jetzt, sind jetzt gerade mit ein paar größeren Firmen auch im Austausch, um das dort im Bereich betriebliche Gesundheitsförderung, Gesundheitsmanagement anzubieten. Und genau diese Fragen kommen natürlich, weil dieses Wissen ist fürs Individuum sehr spannend. Wo stehe ich denn? Ist jemand kurz vorm Burnout oder ist es eher langweilig? Aber die Frage ist natürlich, darf oder sollte der Arbeitgeber das alles wissen? Und weil diese Stress-Level-Sache, die kann ja auch aus dem privaten Bereich kommen. Ja. Es muss ja nicht von der Leistung in der Firma getrieben sein. Mhm. Drum denke ich, ist so der Königsweg eher zu sagen, man aggregiert diese Information zum Beispiel auf Abteilungs- oder Hauptabteilungsebene, um da eine Vergleichbarkeit zu bekommen und zu sagen, Abteilung A ist stark überlastet und Abteilung C, denen ist eher langweilig, können die sich nicht irgendwie austauschen, um da das besser in ein Maß zu bringen. Also das ist immer so, und das ist ja echt der Spagat, da habe ich jetzt auch keine perfekte Lösung dafür, zu sagen, wo kann ein Mensch davon profitieren, dass sowas gemacht wird, ganz definitiv, aber wo ist es auch was, wo der Arbeitgeber entsprechend das wissen sollte? Das ist sehr schwierig. Also das sind gute Ideen, natürlich jederzeit hilfreich.
Ja. Ja, gefragt. Ja, ich habe eben das Teamrollentool, das heißt, wer hat welche Rolle im Team, auch das transparent zu machen. Wer ist eher der Mensch, der mit Hirn arbeitet, also Stratege, Plan B? Wer ist jemand, der mit Hand arbeitet, anpackt, sagt, komm, nicht so viel an diskutieren, machen, ja. Erster Versuch, zweiter Versuch und der dritte ist natürlich der mit dem Herzen, der sagt, okay, wir müssen erst einmal uns gern haben, wir müssen eine Harmonie haben, es muss Konsens da sein und wir haben 9 verschiedene Typen abgeleitet aus diesen 3 Haupttypen und die machen wir mittlerweile transparent. Wie ist die Eigeneinschätzung, wie ist die Einschätzung des anderen, damit entsteht eine Feedback-Kultur und es wäre natürlich eine Bereicherung auch zu sagen, wer ist momentan unter welchem Stress. Wem müssen wir momentan vielleicht in der Rolle eine andere Aufgabe geben, dass das Team einfach dieses ausgleicht und der andere halt wieder in seinen normalen Arbeitsrhythmus kommt. Also hochspannend, wenn ich da eine Idee habe, werde ich das mit Sicherheit mit dir noch weiter diskutieren.
Genau, also diese gegenseitige Rücksichtnahme, dass man es da vielleicht auch transparent machen kann, wenn man es jetzt auch vielleicht aus dem direkten Gespräch nicht weiß. Das ist natürlich was, wo ich auch einen klaren Benefit sehe. Also das ist, ja.
Ja. Und wir leben ja eh weg von der Kontrolle, weg von dem Misstrauen, mehr in einer Vertrauenskultur. Und ich glaube, das zahlt darauf schon ein. Das ist das, was ich so wahrnehme, dass wir mehr auf Vertrauen arbeiten, auf Augenhöhe und auch Dialoge führen mit den Mitarbeitern, genau über diese Empfindlichkeiten sich auch mal zu unterhalten und nicht zu sagen, hey, du musst immer Vollgas geben. Du bist sonst ein Low-Performer.
Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps.
Raus aus dem Tal, raus aus dem Tal. Dir gelingt es nicht, diesen Tiefgang herzustellen. Damit es dir gelingt, gebe ich dir mal 3 wertvolle Tipps. Erstens, hineinhören, statt vorschnell zu antworten. Mein Tipp genau, halte 2 bis 3 Sekunden inne, bevor du antwortest. Und du wirst merken, das tut gut. Zweiter Punkt. Frag nicht nach dem Was, sondern frag nach dem Warum. Tiefgang entsteht nicht, wenn du bei den Fakten bleibst, sondern die Beweggründe erkennst. Mein Tipp deshalb, statt was hat dich geärgert, lieber, warum hat dich das so sehr getroffen? Und drittens, sei präsent. Handy aus, Ablenkung aus. Schaffe bewusst einen Raum ohne Ablenkung, damit du dich voll auf dein Gegenüber fokussieren kannst. Du wirst sehen, da wird es wieder richtig bergisch gut. Viel Spaß dabei.
Das hat ja auch einen Grund, wenn jemand momentan gerade ein Low-Performer ist.
Genau, um eben zu sagen, wie kann ich auch helfen, dass jemand jetzt fehlt mir das Wort gerade, das eigene Potenzial am besten abrufen kann. Weil im Endeffekt ist ja das mit den neun verschiedenen Typen, wie du jetzt beschreibst, was ganz Ähnliches wie in der Medizin auch gemacht wird, um so stärker zu individualisieren. Das ist ja auch eine Tendenz, in diese Richtung immer stärker auf das Individuum einzugehen, auf die Person und die Stärken zu fördern und nicht von allem einfach durch Druck immer genau das zu fordern, dass alle das gleich machen müssen, sondern dass man wirklich sagt, wo passt jemand am besten rein und fühlt sich am wohlsten und dann ist auch die beste Arbeitsqualität zu erwarten.
Jetzt hat man vorhin das Thema Burnout und Stress. Gibt es denn auch positive Faktoren, die du aus den Tests rauslesen könntest oder kannst, zu sagen, hey, da hat jemand einen hohen Wert, der ist eigentlich super. Wie kannst du den noch weiter nutzen, um den noch mehr, ja, mehr Potenzial zu geben?
Genau, also am Schluss geht es ja darum, im Endeffekt, wie ist der persönliche Energielevel an dem Punkt, dass man das auch am Punkt zum Einsatz bringt. Und da ist natürlich, gibt es natürlich deutlich mehr Einflussfaktoren als nur den Stress.
Ja.
Und das, wenn man jetzt so diese klassischen Säulen der Prävention anschaut, geht es natürlich dann um das Thema, wie kann jemand am besten Sport machen oder sich am besten ernähren, um eben so Ideen, oder Schlafqualität ist auch ein ganz spannendes Thema, um zu sagen, was kann jemand tun, um sich einfach wohler in der eigenen Haut zu fühlen. Und da ist genau, also diese Tests sollen keine negative Konnotation haben, sondern wirklich sagen, wo sind die Ansatzpunkte, um das persönliche Wohlbefinden verbessern zu können? Also um zu sagen, was kann ich tun, um die Art von Bewegung, die ich mache, mehr Ausdauer oder mehr Kraft, das ist individuell unterschiedlich, das macht dann auch mehr Spaß, auch aus eigener Erfahrung, wenn man da dann
Wenn
entsprechend
du
die
wieder mit dem Radl
Perspektive,
unterwegs bist, was du
ja,
erwähnt hast, ja.
zum Beispiel, ja. Oder dann auch, welche Art von Ernährung ist am besten, weil im Endeffekt diese personalisierte Medizin aus diesem Bereich ist zu sagen, was wirft man in ein System rein, um das bestmöglichen Outcome zu bekommen? Und da gehört natürlich ganz zentral auch das Thema Ernährung rein. Und wenn man dann eben weiß, wie man individuell auf verschiedene Sachen reagiert, führt es dann einfach auch zu mehr Wohlbefinden. Und das ist im Endeffekt auch sozusagen, bin jetzt da nicht der Experte, ist jetzt die Frage an dich, wenn du jetzt sagst, so mit der Rallye, Oktanzahl von Benzin oder so, was füttert man in das System rein, um die bestmögliche Geschwindigkeit erreichen zu können? Und weil bestmöglich heißt ja nicht nur einfach Höchstgeschwindigkeit, sondern auch mit entsprechender Flexibilität und Agilität und wie ermögliche ich diese?
Ja, das war ja damals genau, wenn du sagst, das Beispiel fällt mir ein, wir haben ja bei Audi damals den Turbo eingesetzt und den Quattro. Das waren natürlich zwei Dinge, die uns nach vorne gebracht haben, weil Technologie war ja praktisch, wie kannst du Leistung auf vier Räder übertragen und nicht nur zwei Räder, die antreiben. Und der Turbo war natürlich gigantisch, weil du hast ja einen Ladedruck erzeugt aus dem Abgas raus und hast praktisch damit noch eine Leistungserhöhung bekommen. Du hast also mit Druck, den du kompressierst, durch den Ladedruck noch mehr Leistung bekommen. Und das ist genau das, wie kannst du einen besseren Wirkungsgrad erzielen? Und das passt genau zu dem, was du gerade erzählt hast, diese personifizierte Daten, die einfach helfen, dass deine Ressourcen noch besser genutzt werden können. Ja.
Genau, und Turbo ist, glaube ich, ein guter Vergleich, weil den kannst du ja auch nicht permanent auf dem Anschlag fahren. Und es ist ja auch wie mit menschlicher Biologie oder so. Es gibt Phasen, wo man wunderbar auf
Ja.
die Tube drücken kann und Gas geben kann und wo das dann auch Spaß macht.
Ja.
Und die Zeitpunkte, wenn du finden kannst, ist es natürlich dann auch für Team-Performance und so super.
Und dann gibt es noch das berühmte Turboloch. Das heißt, du bist aufs Gas getreten, hat es gedauert, bis da mal der Schnalzer gekommen ist.
Ja.
Mittlerweile in meinem neuen Auto habe ich sogar einen Elektromotor drin, der genau dieses Turboloch ausgleicht. Also ich kann beschleunigen mit einem Turbo, ohne dieses Turboloch zu haben. Und genau das ist auch das, was eigentlich, wenn ich das so als Laie verstehe, was deine Medizin kann, diese Defizite einfach auszugleichen.
Der Vergleich gefällt mir verdammt gut.
Ne?
Zu sagen, die verschiedenen Phasen, also wo kann ich kurzfristig was erreichen, um das hochzubringen, mittelfristig und langfristig. Das sind ja lauter verschiedene Aspekte und da ist das Vergleich mit Turboloch und Turbo und dann, wenn es ja wieder runtergeht und so, ja, echt gut, ja.
Da können wir morgen Abend sehen wir uns beim Meeting. Wir sind ja beide bei Rotary. Da können wir vertieft uns zusammensetzen und dann noch weiter
Sehr
diskutieren.
gut, ja.
Ja, wenn du ein Leader bist und du hast ja Führungsaufgaben, wie gehst du denn damit um, deine Ressourcen zu schonen, deine Mitarbeiter zu begeistern, zu motivieren für das Thema, das du brennst als Gründer und Visionär, dass die auch daran teilhaben?
Ja, also da, das ist, glaube ich, ein permanenter Lernprozess. Also der Punkt ist ja auch, man macht ständig irgendwelche Sachen falsch.
Immer. Ich
Das,
auch. Gute Gesellschaft.
ja, aber das macht ja jeder. Das ist ja jetzt nichts, man muss das einfach vom richtigen Gesichtspunkt her sehen und zu sagen, man muss am Ball bleiben. Es ist ja so, ja, es gehen Sachen schief, das ist aber die normalste Sache der Welt. Man sammelt entsprechend Erfahrungen und diese Erfahrungen muss man halt dann ummünzen, um dann wieder andere Sachen richtig oder falsch zu machen, um langfristig immer besser zu werden. Es ist jetzt ja nicht so, dass es immer permanent bergauf geht, sondern es ist ja eigentlich Berg- und Talfahrt und aus und alles hat seine Vor- und Nachteile und daraus muss man halt entsprechend lernen.
Ich habe gerade aus deiner Antwort gehört, das Thema, es gehen manche Sachen auch nicht gut, sprich, es entstehen Fehler. Und du hast natürlich als, denke ich, ein Spannungsfeld zwischen dem in dem Labor, in den Datenaufnahmen dürfen keine Fehler passieren, aber es werden mit Sicherheit auch Fehler sein. Ich denke gerade an das Thema Pandemie, das hatte ja wirklich expandiert. Da mussten ja so viele Tests gemacht werden, gerade in einer Region, wo wir sehr, sehr stark betroffen waren. Wie gehst du damit um, dieses Spannungsfeld möglichst klein zu halten?
Ja, also diese Qualitätssicherung ist natürlich da sehr wichtig. Also den Prozess zu verstehen, der dann abläuft, dass man dann immer im Prinzip ja immer die gleichen Sachen permanent auf großem Durchsatz richtig machen kann. Das ist, glaube ich, ein guter Bezug auf den Lernprozess, weil am Anfang macht man da Sachen falsch. Und einfach mal, um dann den ganzen Workflow zu finden, dass die ganzen verschiedenen Zahnräder ineinander greifen können, sodass, wenn man dann, und da waren wir damals eben in der Pandemie zum Beispiel an dem Punkt, dass dieser Motor dann auf Höchstleistung laufen kann, wenn die verschiedenen Aspekte zusammenpassen. Und das ist halt die Kunst, das dann an dem Punkt entsprechend wieder hinzukommen, ja.
Also da einerseits Geduld haben und lernen permanent wieder ins Rollen,
Ja.
die Qualität durch Prozesse, durch optimiertere Prozesse zu gewährleisten.
Ja.
Du bist ja ein Visionär, bist angetreten mit einer Vision, das zu machen. Wo stehst du denn 2035, wenn ich da mal mit dir in die Glaskugel reinschaue? Mit
Das ist
deinem Verfahren, mit dem, was du für die Menschen tun konntest?
also das ist natürlich was, da muss man den Gesamtblick auf die Forschung nehmen, was sich da im Moment tut. Und das ist ja einerseits das Thema, wir können immer bessere, immer mehr Daten erheben. Und auf der anderen Seite diese ganze KI-Tendenz, wir können diese Daten immer besser auswerten. Und jetzt, wenn wir mal den Schritt zwischen den ganz massiv nach vorne schauenden Leuten sagen, die sagen, 2035 gibt es keine Krankheiten mehr und wir wären alle 200 Jahre alt. Und auf der anderen Seite die ganz negativ sehen, so nach dem Motto, die KI rottet uns alle aus, ist meiner Meinung nach beides nicht realistisch. Aber wir werden deutliche Fortschritte in Behandlung von klassischen Krankheiten sehen. Und man sieht ja die Tendenz schon seit vielen Jahren, dass früher, also ein bisschen weiter aus, und bis zu 1945 war die Haupttodesursache Infektionskrankheiten. Dann kamen ganzen Antibiotika, Penicilline, Impfungen, sodass dann anschließend Thema Herz-Kreislauf die Haupttodesursache von Menschen geworden ist. Das war's in Deutschland bis vor 2 Jahren. Aber seit Statine und ähnliche Medikamente erfunden wurden, sind in Deutschland in den letzten 30, 35 Jahren die Raten an Herzinfarkte und Schlaganfälle um über 60% gesunken. Führt dazu, dass mehr Menschen alt werden, Also haben wir jetzt eine höhere Anzahl von Menschen, die onkologische Erkrankungen und Krebs bekommen.
Ja, stimmt.
Eine hohe Anzahl ist im Moment eigentlich ein Zeichen für ein gut funktionierendes Gesundheitswesen, weil mehr Menschen alt werden, um das zu bekommen. Es ist jetzt ein bisschen nicht
Um die
ganz
Ecke
nachvollziehbar.
gedacht, aber logisch konsequent.
Ja, ja. Und es ist aber auch so, dass durch diese verschiedenen Entwicklungen in der Pharmaindustrie die Medikamente im Krebsbereich jetzt dazu geführt haben, in den letzten 12 bis 15 Jahren, dass die durchschnittliche Überlebenszeit da auch schon im Schnitt 4 Jahre nach oben gegangen ist. Es führt also dazu, dass immer mehr Menschen alt genug werden, um neurologische oder neuropsychiatrische Erkrankungen, Alzheimer, ALS, Parkinson zu bekommen. Das ist jetzt was, für das sehr viel geforscht wird, weil man sagt, vom 90-Jährigen hat jeder Dritte irgendwie ein Thema an der Schiene. Und deswegen ist das jetzt im Moment halt ein stark beforschtes Thema. Und bis 2035, um auf die Frage jetzt zurückzukommen, werden wir da massive Fortschritte auch an dieser Front sehen. Und es ist ja jetzt gerade im Silicon Valley, ist ja tatsächlich Alterung als Krankheit eines der zentralen Themen, die massiv angegangen wird. Also dieses Thema, wie können wir wirklich dafür sorgen, dass Menschen möglichst gesund, möglichst alt werden, weil das ist möglichst, nur möglichst alt werden hilft uns nichts, wenn man nicht gesund ist. Und darum, wenn wir verstehen, wir werden dann, wie Gesundheit funktioniert, noch viel besser verstehen, also wie die Motoren funktionieren auf die Rallye bezogen und dann, wie sorgen wir dafür, dass die Motoren länger laufen können, als das bisher der Fall ist. Und da ist jetzt zum Beispiel gerade gestern eine sehr spannende Studie mit Affen publiziert worden, die durch eine bestimmte Behandlung im Prinzip den 75-jährigen Affen wieder auf ein Alter im Art 40 zurückgesetzt haben. Also das ist im Moment, und das ist ethisch, wir reden jetzt noch nicht über die ethische Diskussion, das ist nämlich ganz was anderes, höchst Faszinierendes. Was wird möglich sein? Und es wird möglich sein, den Alterungsprozess deutlich zu beeinflussen. Das ist klar absehbar, weil das funktioniert in der Maus. Das funktioniert im Affen und alles, was da funktioniert, wird irgendwann im Menschen auch funktionieren, weil so komplett anders sind wir nicht. Und da wird man viele spannende Diskussionen führen müssen und das wird in den nächsten 10 Jahren passieren. Ich bin auch Daueroptimist, also das ist,
Das muss sein. Als Visionär und Vorausschauer ist Optimismus ein guter Treibstoff. Wir hatten das Thema am Anfang Verantwortung und wenn ich so zusammenfasse, geht es in der Medizin in die Eigenverantwortung, dass du als Person, als Mensch eigenverantwortlich bist für die Gesundheit und präventiv schon vieles tun sollst. Schön, dass du uns Tipps, Anregungen mitgegeben hast. Ich sage herzlichen Dank für deine Offenheit und die Klarheit. Ich habe schon am Anfang Angst gehabt, oh, so ein komplexes Thema. Wie können wir das so bringen, dass jeder das versteht? Ich habe es verstanden, ich bin mir sicher, die Zuschauer auch. Hab herzlichen Dank. Ich werde alle deine Kontaktdaten in die Shownotes reinstellen und immer Fragen sind, direkt an dich wenden. Du bist für alles offen und ich wünsche dir viel Erfolg und habe jetzt natürlich noch eine Aufgabe an die Hörer und Hörerinnen. Und zwar, was tut ihr, um langfristig gesund, nachhaltig und natürlich auch verantwortungsvoll mit euren Ressourcen umzugehen? Nimm dir jetzt mal die Zeit und denkt darüber nach. Viel Spaß und dir danke, Josef.
Danke, Theo. Sehr spannend.
Gute.
So, danke.
Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, was Souveränität bewirkt.